Ich möchte mit euch zu Beginn drei Stellen lesen, die uns vertraut sind aus den Evangelien. Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26, die Verse 26 bis 30. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen diesen und sagte: Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an nicht von diesem Gewächs des Weinstockes trinken bis zu jenem Tag, wenn ich es neu mit euch trinke in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dann Markus Evangelium Kapitel 14, hier die Verse 22 bis 26. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen diesen, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, wenn ich es neu trinke in dem Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und dann lasst uns noch ins Lukas-Evangelium gehen. Lukas Kapitel 22, zwei Verse dort, nämlich Vers 19 und Vers 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, soweit die Schriftstellen. Vor 14 Tagen haben wir uns zurückversetzt in eine ganz besondere Nacht vor fast 2000 Jahren. Eine Passanacht. Die letzte Nacht des Herrn Jesus vor seinem Leiden und seinem stellvertretenden Opfertod am Kreuz von Golgatha. Und mit Hilfe aller vier Evangelien haben wir versucht einzutauchen in den Ablauf der Passafeier und des Passamahls in jener besonderen Nacht. Und wir waren gekommen bis zu diesem Punkt, als der Herr Jesus währenddem, dass die Hauptmahlzeit im vollen Gange war, der Herr Jesus Brot genommen hat. Für dieses Brot seinem Vater gedankt hat, dieses Brot gebrochen hat und es dann unter seinen Jüngern ausgeteilt hat und dann seinen Jüngern die Bedeutung dieses Brotes erklärt hat. Nochmal ein paar Punkte, die dabei wichtig waren. Judas hatte zu diesem Zeitpunkt, als der Herr Jesus das Mahl einsetzt, den Obersaal bereits verlassen. Er befand sich nicht mehr im Kreis der Jünger, als der Herr Jesus das eingesetzt hat, was wir dann später als Brotbrechen oder in der Schrift als Brotbrechen, als Mahl des Herrn bezeichnet wird. Das heißt, Judas hat nicht am Mahl des Herrn, an seiner Einsetzung und an Brot und an dem Kelch teilgenommen. Dann auch noch ein Gedanke, und zwar der Herr Jesus deutet nicht die Handlung des Brechen des Brotes. Es wird manchmal, hört man die Aussage gemacht und dann hört man es in den Versammlungen, so wie der Herr Jesus das Brot gebrochen hat, so hat auch der Herr Jesus sozusagen seinen Leib brechen lassen und meint damit, dass dieses Brechen des Brotes ein Hinweis sei auf seinen Tod am Kreuz. Aber wenn wir diese Berichte genau lesen, dann sehen wir, dass die Handlung des Brechen des Brotes vom Herrn nicht gedeutet wird, sondern sie diente allein zur Verteilung des Brotes an die Jünger, dass jeder etwas von diesem Brot empfangen konnte. Was dann der Herr deutet und erklärt, das ist das Brot selber, nicht die Handlung des Brechens. Und mit dieser Handlung, das haben wir letztes Mal auch gesehen, knüpft der Herr Jesus einerseits an das Passa, an die Passa-Tradition der Juden an. Andererseits sehen wir aber auch durch die Einsetzung des Mahl des Herrn, dass der Herr eine klare Trennung zwischen dem Alten, zwischen dem Passa-Gedächtnis, wie es Gott angeordnet hat für sein Volk Israel, und dem, was jetzt kommen sollte, einsetzt. Es geschieht eine klare Trennung. Der Herr setzt etwas völlig Neues ein. Dieses ungesäuerte Brot, das die Juden nannten, das Brot des Elends, das sie erinnern sollte an das Elend der Sklaverei in Ägypten, bekommt jetzt eine völlig neue Bedeutung. Es geht nicht mehr um das Gedächtnis an ein Lamm und das vergossene Blut dieses Lammes in dieser speziellen Nacht in 2. Mose Kapitel 12. Und es geht nicht mehr daran, an die Befreiung aus Ägypten zu gedenken. Sondern der Herr ersetzt dies alles durch das Gedächtnis an seine Person. Es geht jetzt um seine Person. Es geht jetzt um ihn, um das wahre Passahlamm selbst. Das Brot wird zu einem Sinnbild für seinen Leib, den er für die Seinen als Opfer in den Tod geben wird, an dem er die Sünden auf dem Kreuz tragen wird. Und der Herr ordnet an, dass das ein fortwährendes, sich regelmäßig wiederholendes Gedächtnis an ihn sein soll. Und hier möchte ich auch nochmal betonen, dass es heißt in Lukas und auch später dann im 1. Korintherbrief in Kapitel 11, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und in der Praxis ist manchmal die Gefahr, dass wir hier unbewusst den Akzent etwas verschieben. Dass wir vor allem uns mit den Segnungen beschäftigen, die wir empfangen haben. Natürlich können wir die Person des Herrn Jesus und sein Werk und auch das, was aus diesem Werk an Segen für uns hervorgeht, nie voneinander trennen. Und alles führt uns zu Dank, zu Lob und zu Anbetung. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist nicht nur das Gedächtnis an die Errettung, sondern an den Erretter. Es ist nicht nur das Gedächtnis an die Erlösung, sondern an den Erlöser. Es ist nicht nur das Gedächtnis an das Erbe, das wir einmal empfangen werden, sondern an den Erben. Es ist nicht in erster Linie das Gedächtnis an das, was wir empfangen, was an Segnungen für uns hervorgeht, sondern es ist das Gedächtnis an den Geber, an den, der dieses Werk wirkt, an den, der dieses Werk vollbracht hat. Wenn wir dann weiterlesen, es ist einige Zeit vergangen, dann heißt es im Matthäus-Evangelium, und er nahm den Kelch. Lukas 22, Vers 20, erster Teil, er nahm den Kelch nach dem Mahl. Das heißt, jetzt, als die Hauptmahlzeit zu Ende war, nimmt der Herr einen Kelch, und es war nicht nur irgendein Kelch, sondern es war ein ganz bestimmter Kelch. Ich habe ja letztes Mal erklärt, dass während einer solchen Passafeier im Judentum 4 Kelche verwendet wurden. Und der Kelch, der jetzt hier der Herr Jesus nimmt, das ist der 3. von diesen 4 Kelchen. Er wurde genannt der Kelch der Erlösung in Anlehnung an 2. Mose Kapitel 6, Vers 6. Ich werde euch erlösen, wo Gott dem Volk diese Zusage gibt. Es ist interessant, im hebräischen Wort steckt der Gedanke, dass Erlösung etwas bedeutet, etwas zurückzukaufen, das im Besitztum eines anderen sich befindet. Und deswegen war natürlich dieser Kelch der Erlösung jetzt in besonderer Weise geeignet, dass der Herr diesen Kelch nimmt. Und damit stehen wiederum 4 Handlungen in Verbindung. Der Herr dankt für diesen Kelch. Er gibt den Kelch den Jüngern. Er fordert sie auf zu trinken. Und das war etwas absolut Ungewöhnliches, denn normalerweise bei einer Passafeier hatte jeder seinen eigenen Kelch. Aber hier nimmt jetzt der Herr Jesus seinen Kelch und gibt ihn den Jüngern, und sie sollten alle aus diesem einen Kelch trinken. Und dann ist das Interessante, das könnt ihr euch vielleicht unterstreichen, in Markus Kapitel 14, Vers 23 betont Markus dann, alle tranken daraus. Also der Jesus reicht seinen Jüngern diesen Kelch mit dem Befehl, trinkt daraus. Und der Heilige Geist lässt uns dann durch Markus mitteilen, und alle tranken daraus. Sie waren also gehorsam gegenüber der Anordnung des Herrn. Und dann kommt die 4. Handlung unseres Herrn, und das war die wichtigste, die entscheidende Handlung, indem nämlich der Herr auch wiederum die Bedeutung, die neue Bedeutung dieses Kelches erklärt. Dieser Kelch der Erlösung soll jetzt nicht mehr erinnern an die Befreiung aus Ägypten, sondern der Herr greift diesen Gedanken der Erlösung auf und gibt ihm aber eine ganz neue Bedeutung. Dieser Kelch ist mein Blut, sagt der Herr. Das heißt, dieser Kelch versinnbildlich stellt dar sein Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergießen wird. Dieser Kelch, er war gefüllt mit Wein, mit rotem Wein. Es war damals nur bei besonderen Mahlzeiten üblich, das war nicht das Gewöhnliche. Und Wein trägt in besonderer Weise die Symbolik für Blut. Sie sind ja von der Farbe schon mal identisch, beide rot. Und deswegen ist es interessant. Ich möchte euch 2 Stellen lesen aus dem Alten Testament, wo diese Verknüpfung zwischen Wein, zwischen der Frucht der Trauben und dem Blut bereits schon sichtbar wird. Schlagt einmal mit mir auf 1. Mose Kapitel 49, Vers 11. 1. Mose Kapitel 49, Vers 11, das ist der Segen Jakobs an seine Söhne. Und da heißt es im Segen über Juda in Vers 11, er bindet an den Weinstock sein Eselsfohlen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid, im Blut der Trauben sein Gewand. Also dieser interessante Ausdruck vom Blut der Trauben. Ja, da, weil wenn man Trauben auspresst, dann eben entsprechend roter Saft oder Traubensaft hervorkommt. Das findet man an mehreren Stellen im Alten Testament, diesen Ausdruck. Ich möchte noch eine vorlesen, 5. Mose Kapitel 32, Vers 14. Das ist im Lied des Moses. Und da heißt es in 5. Mose 32, Vers 14, geronnene Milch der Kühe und Milch der Schafe samt dem Fett der Mastschafe und Witter, der Söhne Basans und der Böcke samt dem Nierenfett des Weizens und das Blut der Traube trankest du feurigen Wein. Also auch hier wiederum dieser Ausdruck Blut der Trauben. Daher war dieser Transfer für die Jünger gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Dass dieser Kelch gefüllt mit Wein stets symbolisiert darstellt sein Blut des Herrn Jesus, das er vergießen würde. Das heißt, auch dieser Kelch spricht von Tod des Herrn. Er spricht von seinem stellvertretenden Opfer am Kreuz von Golgatha. Sowohl das Brot als auch der Kelch, beide sprechen, beide stellen dar, beide symbolisieren, beide sind ein Bild für seinen Tod, für seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha. Aber jetzt haben wir hier diesen besonderen Ausdruck, dass sein Blut vergossen wird. Damit greift der Herr etwas auf, das wir im Alten Testament finden, nämlich im Propheten Jesaja Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53, Vers 12, da heißt es im zweiten Satzteil, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod oder ausgegossen hat in den Tod. Hier ist vom leidenden Knecht Gottes die Rede. Und dieser Knecht Gottes wird seine Seele ausschütten, seine Seele ausgießen in den Tod. Und was er damit meint, das wird uns klarer, wenn wir noch 3. Mose Kapitel 17, Vers 11 mit dazu nehmen. Diese bekannte Stelle, wo uns die Bedeutung des Blutes erklärt wird. Heißt es in 3. Mose 17, Vers 11, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass es Sühnung tut für eure Seele. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Die Seele oder manche Bibelübersetzungen übersetzen auch das Leben ist im Blut. Und Gott hat das Blut auf den Altar gegeben, um anzuzeigen, dass hier Leben in den Tod gegeben wurde. Und das ist genau das, was in Jesaja 53 über diesen leidenden Knecht Gottes gesagt wird. Er wird sein Leben in den Tod geben. Er wird seine Seele ausschütten, sein Blut vergießen. Und der Herr Jesus erklärt hiermit, ich bin die Erfüllung, ich bin dieser leidende Knecht Gottes, von dem wir in Jesaja 53 lesen, einer der klarsten und deutlichsten Texte über das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus im Alten Testament. Und dieser ganze Gedanke von Tod, von Leben, das in den Tod gegeben wird, es wird durch die ganze Symbolik der Elemente beim Mahl des Herrn nochmal deutlich unterstrichen. Herr Jesus verwendet zwei Gegenstände, denen er eine symbolische Bedeutung gibt. Einmal Brot, das für seinen Leib steht. Einmal diesen Kelch, der steht für das vergossene Blut. Das heißt, wir haben aber hier Blut getrennt von einem Leib. Wir haben hier sozusagen Blut außerhalb des Leibes. Und Blut, das getrennt ist vom Leib, von einem Körper, Blut, das außerhalb von einem Leib, einem Körper sich befindet, bedeutet nichts anderes als wie Tod. Und so sehen wir, wie die ganze Symbolik und das, was der Herr verwendet, diese beiden Elemente, wie alles wirklich hinweist auf seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Jetzt erklärt uns der Herr, dass sein Blut mit zwei weiteren Dingen in besonderer Verbindung steht. Erstens mit dem neuen Bund, zweitens mit der Vergebung der Sünden. Er sagt ja dann, dies ist mein Blut des neuen Bundes. Oder in Lukas wird es nochmal ein bisschen anders formuliert. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Zunächst mal, was ist ein Bund? Wir können es ganz kurz so definieren. Ein Bund ist eine verbindende, verbindliche Abmachung, Vereinbarung, die Gott mit dem Menschen schließt, die die Beziehung Gottes zu den Teilhabern des Bundes und ihre Beziehung zu Gott regelt und gestaltet. Dann redet der Herr Jesus von einem neuen Bund. Das heißt, es muss einen alten Bund geben, einen vorherigen Bund, der jetzt sozusagen durch etwas Neues ersetzt wird. Und der alte Bund, den hat Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen. Und in 2. Mose Kapitel 24, da wird uns dieser Bundesschluss berichtet. Lass uns einmal diese Stelle aufschlagen. 2. Mose Kapitel 24, die Verse 3 bis 8. Und Mose kam und berichtete dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechte. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich frühmorgens auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin und sie opferten Brandopfer, schlachteten Friedensopfer von Stieren dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen und die Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und Mose nahm das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, siehe das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Das heißt, dieser alte Bund wurde ebenfalls mit Opfern und mit Blut besiegelt. Es wurden Opfer geschlachtet und durch das Vergießen von Blut und indem dieses Blut angewendet wurde und Kraft dieses Blutes war das Volk in diesen Bund eingegangen. Dieser Bund hat zwei Seiten. Wir haben einmal die Seite Gottes und das wird ausgedrückt dadurch, dass das Blut an den Altar gesprengt wurde. Und das weist uns hin auf Gottes Güte, auf Gottes Gnade, auf der Grundlage von vergossenem Blut. Die zweite Seite war aber die Seite des Volkes. Das Volk ging mit diesem Bundesschluss Verpflichtungen ein. Und die große Verpflichtung dieses Bundes war, dass sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und auch auf sie wurde das Blut gesprengt. Es sollte auf der einen Seite bedeuten, dass sie mit in Gottes Gnade, Gottes Güte hineingenommen sind, wenn sie gehorchen. Wenn sie aber ungehorsam sind, dann weist dieses versprengte Blut auch darauf hin, dass sie gerichtet werden, wie diese Opfertiere gerichtet worden sind. Und hier sehen wir auch das große Problem des alten Bundes. Das Volk Israel konnte seine Verpflichtungen nicht einhalten. Sie waren nicht gekennzeichnet durch beständigen Gehorsam gegenüber ihrem Gott, sondern im Laufe der Zeit haben sie diesen Bund, und es dauerte ja gar nicht lang, wenn man an das goldene Kalb denken, haben sie diesen Bund beständig gebrochen. Und es führte ja dann dazu, ja, das Volk hat sich von Gott abgewandt, hat sich sogar dem Götzendienst zugewandt. Und dann musste Gott als Gericht an der im geistlichsten Tiefpunkt dieses Volkes brachte Gott als Gericht die Babylonier über dieses Volk, das den Tempel zerstören wird, den Ort der Anbetung, dass sie herausreißen wird aus dem Land der Verheißung. Das Land der Verheißung wird sie sprichwörtlich ausspeien. Und genau in diese Situation hinein spricht Gott eine Verheißung im Propheten Jeremia. Schlagt auf, Jeremia, Kapitel 31. Es erinnert fast ein bisschen an das, was wir letzte Woche vom Simon hören durften, an das Sendschreiben von Laodicea. Die Gemeinde, die im schlechtesten Zustand war, sie bekommt gleichzeitig die größte aller Verheißungen für die Überwinder. Und genau dieses Prinzip wendet hier auch Gott an. Jeremia 31. Da kündigt Gott an, ab Vers 31, leicht zu merken. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr vergeben. Also inmitten dieses trostlosen, ja scheinbar hoffnungslosen Zustandes des Volkes Gottes, gibt Gott in seiner Gnade die Verheißung eines neuen Bundes. Und das Interessante ist jetzt, dieser Bund ruht allein auf Gottes Handeln. Es ist eine einseitige Verfügung von Seiten Gottes. Unterstreicht in diesem Abschnitt ruhig einmal in eurer Bibel die Worte ich werde oder in anderen Bibelübersetzungen ich will. Das ist letztendlich die Grundlage dieses Bundes, dass Gott selber handelt. Nachdem über Jahrhunderte klar geworden ist, dass dort, wo der Mensch Verantwortung hat, selbst ein so privilegiertes Volk wie das Volk Israel, wird der Mensch immer nur versagen. Der Mensch wird immer nur, und auch das Volk Israel, trotz aller Vorrechte, sie machen nur kaputt, sie brechen nur den Bund. Und deswegen tritt Gott sozusagen mit diesem neuen Bund selbst in das Mittel und sagt, ich werde. Er verpflichtet sich einseitig zu handeln. Wenn wir jetzt zurückgehen wieder in die Nacht, in den Obersaal, wo der Herr Jesus das Mahl einsetzt, dann steht hier der Mittler dieses neuen Bundes vor unseren Augen. Durch seinen Tod, durch das Vergießen seines Blutes wird er diesen Bund einweihen, wird er diesen Bund ratifizieren. Der Kelch zeigt nach Markus und Matthäus, dass das vergossene Blut des Herrn die Grundlage dieses neuen Bundes ist. Es ist ein Bund vollkommener Gnade unter Wahrung aller Rechtsansprüche Gottes. Und deswegen ist dieser Bund sicher. Deswegen kann dieser Bund nie mehr aufgelöst werden, weil Gott selber durch seinen Sohn in das Mittel tritt und alle Rechtsansprüche in Bezug auf sich und in Bezug auf diejenigen, die in diesen Bund eintreten werden, vollkommen erfüllt. Im Lukas-Evangelium und in Paulus und im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, bei Paulus, da gibt uns der Heilige Geist eine etwas klein veränderte Nuance. Da steht dieser Kelch für den Bund selber, der durch das vergossene Blut des Herrn Jesus geschlossen wurde. Ja, und wie sieht unsere Beziehung zu diesem neuen Bund aus? Ich denke, wie bei so vielen Dingen in der Schrift müssen wir beim neuen Bund sehen, dass es ein schon jetzt und ein noch nicht gibt. Es gibt einen schon jetzt, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, kann Paulus von sich und von den Aposteln davon reden, dass sie Diener des neuen Bundes sind. Ihr Dienst geschieht bereits schon nach den geistlichen Grundsätzen, nicht mehr des alten Bundes, sondern des neuen Bundes. Und wenn wir einen Hebräerbrief anschauen, der ganze Gottesdienst von den Christen jetzt, die ganze Anbetung, sie beruht auf der Grundlage und auf den geistlichen Prinzipien des neuen Bundes. Das ist der gegenwärtige Aspekt, an dem wir bereits auch schon durch den Herrn Jesus, weil er der Mittler des neuen Bundes ist, teilhaben. Aber es gibt auch ein noch nicht. Dinge, die sich in diesem neuen Bund noch nicht erfüllt haben, die zukünftig sind. Dazu gehört, dass dieser Bund nicht mit dir und mir, Gläubige aus den Nationen, geschlossen worden ist, sondern dass Gott diesen Bund verheißen hat für sein Volk Israel. Und das Volk wird in diesen Bund auch noch eingehen. Das wird uns zum Beispiel deutlich gezeigt in Hesekiel Kapitel 36. Das heißt, dieser Bund wird noch eine Vollendung, eine vollständige Erfüllung finden. Und dieser Bund, er wurde, wie gesagt, nicht mit solchen aus den Nationen geschlossen, aber weil wir mit dem Mittler dieses Bundes, mit unserem Herrn Jesus verbunden sind, deswegen haben wir schon Anteil an den Segnungen dieses Bundes, zum Beispiel der Vergebung der Sünden, zum Beispiel der Neugeburt, der Wiedergeburt und so weiter. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen und wenn der Kelch durch unsere Reihen geht, dann sollten wir auch diesen neuen Bund mit im Bewusstsein im Blick haben. Nochmal, dieser neue Bund, er betont Gottes Gnade. Gott selbst ergreift die Initiative. Gott verfügt diesen Bund einseitig. Es geht von ihm aus. Es ist Gott, der diesen Bund wirkt, der diesen Bund schließt. Es ist Gott, der all das tut, was der Mensch nicht vermag. Und es ist Gott, der diesen Bund auch zur Vollendung führen wird. Damit ist dieser Bund und die Segnungen dieses Bundes unverbrüchlich, sicher und fest. Und eben eine der Segnungen dieses Bundes, sagt der Herr Jesus hier, ist, dass sein Blut vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das zeigt uns auch die Wirksamkeit seines vergossenen Blutes, seines bevorstehenden Todes am Kreuz von Golgatha. Vergebung bedeutet, dass die Schulden, die wir durch unser Sündigen auf uns geladen haben, dass diese erlassen werden und damit auch die Folgenkonsequenzen, die aufgrund unserer Schuld kommen würden, nämlich Gottes Gericht. Dann, wenn wir zurückgehen in die Evangelien, dann finden wir in allen drei noch, nachdem das Mahl eingesetzt war, eine Ankündigung unseres Herrn. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, wenn ich es neu mit euch trinke in dem Reich Gottes, oder Matthäus sagt, in dem Reich meines Vaters. Das heißt, der Herr Jesus kündigt hier jetzt an, eine Zeit der Abwesenheit. Und diese Zeit der Abwesenheit wird bis zu einem ganz bestimmten Tag gehen, nämlich dann, wenn das Reich des Vaters hier auf dieser Erde vollendet wird. Und wir müssen dran denken, der Herr Jesus, er hat seine Leiden, seinen Tod verkündigt, dass der unmittelbar bevorsteht. Die beiden Elemente Brot und Wein haben das den Jüngern nochmal deutlich sichtbar vor ihre Augen und Herzen gestellt. Er wird sein Leben in den Tod geben, stellvertretend für sie. Aber er kann gleichzeitig von einem zukünftigen Tag reden. Das heißt, wir haben hier die völlige Gewissheit seiner Auferstehung. Der Tod wird nicht das endgültige und letzte Wort haben, sondern der Herr kündigt seinen endgültigen Sieg. Die Vollendung des Reiches im Bild eines Festmahles, im Bilde von Freude und Segen an. Und was für ein gewaltiges Wort gibt er auch diesen 11 mit. Er verheißt ihnen vollendete Gemeinschaft. Ich werde diesen Kelch neu mit euch trinken. Das heißt, alle 11, an die er in dieser Nacht sein Mahl ausgeteilt hat, diesen Kelch ausgeteilt hat, sie werden mit dabei sein bei diesem messianischen Feiermahl. Sie werden Anteil haben an der Freude und an den Segnungen des Reiches des Vaters. Als ein wunderbares Wort, in dem der Herr weit über seinen Tod am Kreuz von Golgatha hinausblickt, die Gewissheit seiner Auferstehung, die Gewissheit seines endgültigen Sieges und welcher Trost, welche Ermutigung für die Seinen. Er kündigt ihnen, er verheißt ihnen, dass sie daran Anteil haben werden, vollendete Gemeinschaft. Und dann heißt es in Markus und Matthäus, dass sie ein Loblied sangen und dann hinausgingen zu dem Ölberg. Und dieses Loblied, das war nicht irgendein Loblied, sondern das war die Fortsetzung des Hallels, der Hallelpsalmen. Sie hatten ja bereits im Laufe des Abends die Psalmen 113 und 114 gesungen. Und jetzt sangen sie die Psalmen 115 bis 118. Ich habe euch ja letztes Mal schon aufgezeigt, dass diese Psalmen prophetisch hinweisen, dass der Jesus prophetisch letztendlich sein eigenes Werk, seine eigene Person in diesen Psalmen besungen hat. Und so heißt es am Ende vom Psalm 118 auch, der Herr ist Gott und er hat uns Licht gegeben, binde das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Und das ist genau das, was doch auf das Mahl des Herrn folgt. Das Festopfer, der Herr Jesus selber, er wird gefangen genommen, er wird mit Stricken gebunden und er wird geführt bis an die Hörner des Altars, bis an den Altar des Kreuzes von Golgatha, um dort für uns geschlachtet zu werden. Soweit die Einsetzung in den Evangelien. Und es bringt uns jetzt zum nächsten Abschnitt, oder wo wir in der Schrift etwas über das Mahl des Herrn finden. Da wollen wir uns kurz einige einführende Gedanken machen. Denn sonst werden wir das, was Paulus hier sagt, nicht verstehen. Und zwar, schlagt bitte mit mir auf 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich hoffe, man kann es sehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Ja, hier spricht Paulus über das Mahl des Herrn. Aber was ganz wichtig ist hier zu verstehen, Paulus geht jetzt nicht hin und sagt zu den Korinthern so, ich gebe jetzt euch einmal eine systematische Unterweisung über das Mahl des Herrn. Sondern Paulus verwendet das Mahl des Herrn als Teil eines Argumentes zu einer ganz bestimmten Fragestellung. Deswegen müssen wir, wenn wir diese Verse verstehen wollen, wirklich den Gesamtzusammenhang beachten. Und es wird leider oft viel zu wenig gemacht. Der Zusammenhang ist folgender. Die Korinther hatten Paulus einen Brief geschrieben mit Fragen zu verschiedenen Themen. Und zwar erkennen wir das im 1. Korintherbrief immer an der Formulierung, was aber betrifft. Am deutlichsten wird es in Kapitel 7, Vers 1. Da heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und die Themen waren Ehe, Ehescheidung, Sexualität. Das handelt Paulus in Kapitel 7. Dann in Kapitel 12 bis 14 die Geistesgaben. Und eben in Kapitel 8 bis Kapitel 11, Vers 1, das Thema des Götzenopfers. Das ist der erste wichtige Punkt, den wir sehen müssen, dass die Kapitel 8 bis Kapitel 10, bis Kapitel 11, Vers 1 im 1. Korintherbrief zusammengehören, dass sie ein Thema behandeln. Und zwar geht es um Götzenopfer. Was ist das? Fleisch war in der Antike ein Luxusgut. Und wir müssen bedenken, es gab damals keine industriellen Schlachthöfe, keine Metzgereien, auch keine Kühlhäuser und keine Restaurants. Sondern in der Regel wurden Tiere damals in den antiken Tempel geschlachtet. Und auf dem Skript, da habt ihr so einen Grundriss, wie damals ein Tempel in der Antike aussah. Es war nämlich damals Folgendes üblich: Wenn im Tempel ein solches Tier geschlachtet wurde, dann wurde ein Teil des Fleisches, ein Teil dieses Tieres der Gottheit geweiht, indem es dann auf dem Altar verbrannt wurde oder dem Priester als Essensgabe gegeben wurde. Aber angenommen, es wurde jetzt dort ein Ochse geschlachtet, dann wurde, wie gesagt, ein Teil der Gottheit geweiht, ein Teil bekam der Opfernde, und dann war es oft üblich, dass man das als Festfeier im Tempel verzehrt hat. Ihr seht auf diesem Bild von diesem Asklepieton-Tempel, dass es dort im Bereich des Tempelgebietes spezielle Essensräume gab, die für solche Mahlzeiten verwendet wurde. In seltenen Fällen hat man das Fleisch auch mit nach Hause genommen und dort eine Festfeier veranstaltet. Und so hat man heute 13 Papiere gefunden, die Einladungen zu solchen Festfeiern enthalten. Eines zum Beispiel zur Feier des ersten Geburtstages einer Tochter. Das heißt, da hat ein Vater, eine Familie den ersten Geburtstag ihrer Tochter gefeiert. Und weil mehr Leute kamen, als sie vermutlich in ihrem Haus aufnehmen konnten und bewirten konnten, haben sie das in diesen Speisesälen des damaligen Asklepios-Tempels durchgeführt. Und der dritte Teil von dem, was bei der Schlachtung eines solchen Tieres übrig blieb, der wurde dann oft an den Markt gegeben, damit Geld verdient werden konnte, dass Menschen das Fleisch auf dem Markt kaufen konnten. Das heißt, der Tempel war damals sowohl Schlachthof als auch Gaststätte, Restaurant in einem. Und wenn man jetzt sich die Zusammensetzung und die Entstehung der Gemeinde in Korinth in der Apostelgeschichte anschaut, dann bestand die Gemeinde aus Juden, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren, und die hielten sich oft noch strikt an die jüdischen Speisegesetze. Und die haben solches Fleisch völlig verachtet und auch nicht verzehrt. Dann gab es Gläubige aus den Nationen, die mit dem Essen von diesem Fleisch große Gewissensnöte hatten. Es war Teil ihrer Vergangenheit, mit der sie nichts mehr zu tun haben wollten. Gleichzeitig bedeutete es, wenn man an solchen Mahlfeiern nicht teilnahm, großer sozialer Druck, Verachtung, soziale Isolation. Man war im Grunde genommen von allem ausgeschlossen. Und dann finden wir als drittes Gläubige, die zum Beispiel Kapitel 8, Vers 10, die hatten mit allem überhaupt keine Probleme. Die gingen frisch und frei in den Götzentempel, lagen sich dort zu Tisch, nahmen bei diesen Feiern teil und aßen entsprechendes Fleisch. Und ihr Argument war, wir haben doch Erkenntnis. Götzen, Götter existieren nicht. Es gibt keinen Zeus. Es gibt keinen Apollon. Es gibt keine Siegesgöttin Nike. Das sind doch alles Erfindungen der Menschen. Diese Götter existieren nicht. Deswegen kann auch das Essen, wenn jemand dem Apollon oder dem Zeus oder irgendeiner menschlich gemachten Gottheit ein Fleisch weiht, wird das Fleisch selber dadurch nicht verunreinigt. Und damit hat es auch keine Auswirkungen für den, der es isst. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben wir heute damit zu tun? Wenn ich euch jetzt fragen würde, Götzenopferfleisch, dann würde doch jeder von uns sagen, das betrifft uns nicht mehr. Was hat dann dieser Text uns heute noch zu sagen? Aber vorsichtig, für die meisten Christen in islamischen Ländern ist dieser Text sehr wohl Realität. Und auch für uns kann dieser Text durchaus immer mehr Bedeutung bekommen. Denn da in Deutschland die Muslime ja an Zahl immer mehr zunehmen und sie sozusagen einen großen Kundenkreis mit großer Kaufkraft darstellen, gehen immer mehr Lebensmittelbetriebe und Produzenten in der Lebensmittelindustrie dazu über, Fleisch essen als halal, das heißt entsprechend dem islamischen Reinheitsgebot, zu produzieren. Und ich war heute Morgen extra noch auf der Internetseite von dem Geflügelhersteller Wiesenhof und dort steht im Fragen- und Antwortenteil folgende Antwort. Die Halal-Zertifizierung unserer Hähnchen und Huten erfolgt durch die Halal Certification Germany. Da gibt es also extra ein eigenes Zertifizierungsgremium, das darüber befindet, ob etwas halal produziert wurde oder nicht. Dabei wird akzeptiert, dass die Tiere vor dem Entbluten entsprechend der deutschen Tierschutzvorgaben ruhiggestellt, Klammer, betäubt werden. So, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Schlachter ist Muslim, durch die Zertifizierungsstelle ausgewählt und er spricht dabei die für die Halal-Schlachtung vorgesehenen Verse. Die Schlachtbänder sind nach Südost ausgerichtet, das heißt nach Mekka. Das heißt, es geht nicht nur darum, Halal bedeutet nicht nur, wie ein Tier geschlachtet wird, durch Schächten und Ausbluten, sondern wenn es geschlachtet wird, werden dabei auch entsprechende Koranverse rezitiert. Damit wird dieses Fleisch letztendlich Allah geweiht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dieser Abschnitt zeigt uns ganz, ganz wichtige Prinzipien, wenn es um sogenannte Gewissensfragen geht. Deswegen möchte ich schließen, indem wir uns noch kurz einen Überblick über das Argument dieses Abschnittes beschaffen. Paulus beginnt in 1. Korintherbrief Kapitel 8. Er eigentlich unterbricht er sofort seine Argumentation und er macht in den ersten drei Versen einen Einschub, indem er aufzeigt das Wesen der wahren Erkenntnis. Ein großer Teil der Korinther rühmte sich ja damit, wir haben die Erkenntnis. Wir wissen genau, was es mit diesem Fleisch und diesen Götzenopfern auf sich hat. Und Paulus sagt, Vorsicht, wahre Erkenntnis zeigt sich durch Liebe zu Gott und durch Liebe zum Nächsten. Und die Gefahr aller menschlichen Erkenntnis ist der Hochmut. menschliche Erkenntnis, scheinbares menschliches Wissen, wo man meint, mehr zu wissen als andere, das bläht die Gläubigen meistens auf, macht sie stolz und hochmütig. Paulus sagt, wahre Erkenntnis aber beinhaltet ein Bewusstsein der Gnade. Denn wahre Erkenntnis besteht darin, dass ich weiß, dass ich selber von Gott erkannt worden bin. Das Entscheidende an echter Erkenntnis ist nicht, was ich weiß, mein Wissen, sondern Gottes Gnade, Gottes Heilshandeln, Gottes Werk der Errettung mit mir. Und dann kommt er in Vers 4 auf das Essen der Götzenopfer zurück. Und er stellt einen ersten Grundsatz auf. Ja, ihr habt recht, es gibt nur einen wahren Gott. Diese Götzen sind tatsächlich menschliche Erfindungen. Es gibt sie nicht. Es gibt keinen Zeus, es gibt keinen Jupiter und so weiter. Dann stellt er in Vers 8 einen zweiten Grundsatz auf. Ja, ihr habt insofern recht, was ich esse, das hat keine Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott. Das ist ja auch etwas, das der Jesus schon sagt, das, was in den Menschen hineinkommt an Speise, das verunreinigt den Menschen nicht. Und dann gibt er in Kapitel 8, in Versen 9 bis 12, eine erste Antwort. Er missbilligt die Haltung, die diejenigen, die sich auf ihre Erkenntnis berufen und die daraus folgende Praxis gegenüber ihren Mitgeschwistern. Das Problem ist, sagt Paulus, wenn du im Götzentempel verkehrst und dort das Essen ist, dann ist die große Gefahr, dass das Gewissen von deinen Mitgeschwistern verletzt wird. Dass du jemand, der diese Freiheit nicht in seinem Gewissen hat, dass du ihm Anstoß gibst, dass du ihm sozusagen einen Stolperstein aufbaust, an dem er geistlich fallen kann. Dass du ihn damit zum Sündigen anleitest und verführst. Und das Ergebnis ist letztendlich, dass du ihn damit geistlich zugrunde richtest. Es ist Sünde gegenüber dem Herrn Jesus. Und das erste Grundprinzip, dass der Herr Jesus für Gewissensfragen aufstellt, ist, dass er sagt, es ist immer eine Frage der Liebe. Der Liebe zu Gott und den Menschen. Und wer wirklich seinen Mitbruder, seine Mitschwester liebt, der kann auch verzichten auf die eigenen Rechte, weil er allein das Heil und das Wohl seines Mitbruders und seiner Mitschwester sucht. Und deswegen zieht dann Kapitel 8, Vers 13, die erste Schlussfolgerung: Wir dürfen unserem Mitbruder, unserer Mitschwester keinen Anstoß geben. Und dann fügt er in Kapitel 9 bis Kapitel 23 einen längeren Abschnitt ein, in dem er diese Tatsache, auf die eigenen Rechte zu verzichten, weil man das Wohl, das Heil von anderen sucht, das illustriert er jetzt an seinem eigenen Beispiel. Er, Paulus, hat verschiedene Rechte als Apostel, aber er hat diese Rechte nicht wahrgenommen. Aus zwei Gründen, Vers 12, weil er kein Hindernis für das Evangelium aufrichten wollte und Vers 23, weil sein großes Anliegen es ist, dass das Evangelium gefördert wird. Deswegen der zweite Grundsatz, wir sollten uns bei Gewissensfragen immer hinterfragen, dient mein Verhalten zur Förderung des Evangeliums? Und dann beginnt Paulus zu warnen. In den Kapitel 9, Vers 24 bis 27, indem er verschiedene Bilder aus der Welt des Sportes nimmt. Und er zeigt auf, in der Welt des Sportes ist so, wer dort nicht bereit ist zu verzichten, wer dort nicht bereit ist, freiwillig Disziplin zu üben, der wird am Ende disqualifiziert und wird verworfen. Und dann zeigt Paulus auf in Kapitel 10, die Verse 1 bis 12, wie genau das in der Geschichte Israels passiert ist. Die Israeliten hatten gewaltige Segnungen. Die waren für alle gleich. Alle hatten Segnungen. Trotzdem wurden die meisten der Israeliten in der Wüste von Gott gerichtet und hingestreckt. Damit macht Paulus den Korinthern klar, Gott richtet Sünde in seinem Volk. Und wir als Gläubige müssen immer auch die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Und er verweist auf die Geschichte Israels und er zählt 4 Sünden auf, die uns als warnendes Beispiel dienen sollen. Götzendienst, Hurerei, den Herrn Jesus versuchen und das Murren. Und dann kommt seine Schlussfolgerung, nämlich in diesem Abschnitt, wo wir gelesen haben, eine grundsätzliche Aufforderung. Ein Gläubiger muss sich von jeder Form des Götzendienstes trennen. Er muss fliehen, er hat da nichts zu suchen. Und er illustriert es durch einmal Verse 16 und 17 durch das Mahl des Herrn. Weil wer am Mahl des Herrn teilnimmt, der drückt seine Gemeinschaft, der drückt seinen Anteil aus an dem Herrn und seinem Werk. Das Gleiche zeigt er nochmal in Vers 18 in Bezug auf den jüdischen Gottesdienst. Und damit ist klar, wer an einer Götzenmahlfeier im Tempel teilnimmt, der drückt seinen Anteil, seine Gemeinschaft an den Götzen und den Dämonen, die dahinter stehen, aus. Paulus sagt, das ist für einen Gläubigen nicht möglich. Das heißt, die dritte Frage, die wir uns stellen sollten, bei einer Gewissensfrage ist immer, was bringe ich dadurch zum Ausdruck? Mit wem habe ich dadurch Anteil? Mit wem habe ich dadurch Gemeinschaft? Und das wird illustriert durch das, dass Paulus auf das Mahl des Herrn zurückgreift. Dann in Kapitel 10, Vers 25 und 26 gibt er die Antwort auf die Frage, wie sollen die Gläubigen umgehen mit Fleisch, das sie auf dem Markt kaufen? Und da sagt er ganz klar, da habt ihr Freiheit zu essen. Und Kapitel 10, Vers 27 bis 30 gibt er dann die Antwort auf die Frage, was ist, wenn ihr bei einem Ungläubigen eingeladen seid. Und da sagt er grundsätzlich Freiheit. Es kann aber auch zu Situationen kommen, wo es besser ist, darauf zu verzichten. Und dann zeigt uns nochmal 2 Grundsätze auf. Wir sollen Gott selbst durch unser Essen und die Art und Weise, wie wir essen und was wir durch das Essen zum Ausdruck bringen, Gott verherrlichen, Gott die Ehre geben. Deswegen immer die Frage, auch bei Gewissensfragen, wird Gott dadurch verherrlicht? Und es ist auch eine Frage des Zeugnisses, wie wirkt das auf Ungläubige? So, und mit diesem Vorauswissen können wir uns dann nächstes Mal diese Verse in 1. Korinther 10 genauer anschauen. Wir dürfen dann sehen, was für ein herrliches Vorrecht es ist, am Tisch des Herrn eingeladen zu sein, ein Geladener des Herrn Jesus zu sein, Gemeinschaft auszudrücken, Gemeinschaft mit ihm, Anteil habe an seinem Tod, an seinem Erlösungswerk und all den Segnungen, die daraus hervorgehen und auch die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft als Glieder am Leib des Christus sichtbar auszudrücken und darzustellen. Möge der Herr schenken, dass wir wirklich dieses Vorrecht immer mehr erkennen dürfen. Amen.